lese uns jetzt zwei Texte zur Predigt. Der erste steht in Psalm 63, die Verse 2 bis 9 und der zweite Teil im Hohenlied, Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Und wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Psalm 63. Gott, du bist mein Gott, ich suche nach dir. Nach dir hat meine Seele Durst. Nach dir sehnt sich mein Körper in einem erschöpften und wasserlosen Land. Genauso schaue ich im Heiligtum nach dir aus, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Ja, deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich loben. Ich preise dich mit meinem Leben, erhebe meine Hände zu dir im Gebet. Wie bei einem Fest machst du mich satt und froh. Mit jubelnden Lippen preise ich dich. In nächtlichen Stunden auf meinem Bett gehen meine Gedanken zu dir. Flüsternd sinne ich dir über dich nach, denn du bist mir Hilfe gewesen. Ich jubele im Schutz deiner Flügel. Ich klammere mich an dich und meine rechte Hand hält mich fest. Und im Hohenlied Kapitel 3 steht, des Nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Ich will aufstehen und in der Nacht umhergehen auf den Gassen und Straßen und suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Habt ihr nicht gesehen, den meine Seele liebt? Als ich ein wenig an ihnen vorüber war, da fand ich, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn und ließ ihn nicht los. Halleluja.
Dringend. Was ist dringend? Also wenn ich an dringend denke, dann denke ich zuallererst mal an die Halbzeitpause im Volksparkstadion. Da ist es auf jeden Fall dringend. Und wenn man sich dann nämlich einmal die Tribüne runter sozusagen hineinbegibt hin zu den WC-Anlagen, dann sieht man, was wirklich dringend ist. Und Leute stehen gemeinsam an. Und das ist spannend. Es ist egal, welches Trikot du anhast. Du drehst dich zu dem anderen um, guckst ihn in die Augen und weißt, wir verstehen uns. Das ist dringend. Aber ist das wirklich dringend? Ab und zu mal. Gebet und dringend. Im Gespräch mit meiner Oma. Meine Oma ist in Berlin groß geworden, im Zweiten Weltkrieg. Hat viel erlebt, dort viel geprägt. Heute noch die Bilder vor Augen, wie sie immer sagt. Und sie sagt zu mir, sie weiß um meinen Glauben, sie weiß um meine Arbeit. Und sie sagt zu mir, außerhalb von Kirche hat sie nur an einem einzigen Ort mal Menschen beten sehen. Und das war in Luftschutzbunkern. Dort hat sie gesehen, wie Menschen ins Gebet gegangen sind. Und sie hat gemerkt, diese Menschen waren anders. Anders als die anderen. Diese Menschen haben irgendwas gehabt, wo sie sich dran festhalten konnten, weil sie sich sicher waren, dass es die Situation verändern wird. Diese Menschen haben gezeigt, irgendwie ist es wichtig, jetzt ins Gebet zu gehen. Und diese Menschen waren fest davon überzeugt, dass dieses Gebet einen Einfluss haben wird auf die Situation. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, sagt meine Oma, hat sie kaum mal irgendwo Menschen außerhalb von Kirche, Hochzeiten oder andere Dinge, wo sie mal in Kirche war, beten sehen. Sie hat gemerkt, Gebet, das scheint Leute dahin zu führen, weil sie dort eine Stillung ihrer Sehnsucht erleben. Die Sehnsucht nach Ruhe, nach Sicherheit und nach einem verständnisvollen Gegenüber. Ich glaube, wir haben alle den Wunsch, unser Leben irgendwie selbst in der Hand zu haben, selbst zu kontrollieren, auf bestimmte Gedanken- oder Verhaltensknöpfe zu drücken, damit wir ein von uns ausgedachtes oder erhofftes Ergebnis rausbekommen. Wir alle wissen aber oder haben es schon an vielen Stellen erlebt, dass wir unser Leben gerade nicht in der eigenen Hand haben, sondern irgendetwas kommt immer dazwischen. Was wir aber in der Hand haben, ist zu entscheiden, wie wir dieses Etwas, was dazwischen kommt, füllen. Es gibt sicherlich viele Möglichkeiten. Ich habe drei mitgebracht. A, wir nennen es Zufall, Schicksal oder in meiner Familie gerne genutzt PP, persönliches Pech. B, wir nennen es ist halt, wie es ist. Wir geben dem gar keine weitere Definition und leben damit. Oder C, wir bringen es in Verbindung mit einem persönlichen Gott. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Not, unsere Situation uns immer mal wieder so ganz sanft zu Gott hinschiebt und unsere Sehnsucht nach einem verständnisvollen Gegenüber, nach Sicherheit, die hält uns dann an Gott fest. Und darum ist das Gebet so dringend wichtig, weil wir dort an den Punkt kommen, wo die Dinge aus menschlicher Unmacht in Gottes Allmacht gegeben werden. Wir wollen doch alle an diesen Ort kommen, wo das große Ganze sich vereint, wo wir den Überblick bekommen. Und dazu müssen wir nicht noch eine Runde im Nachdenk-, Reflexions- und sich den Kopf zermartern Karussell drehen. Dazu brauchen wir auch nicht das nächste Video vom Life-Coach, sondern wir brauchen den Ort, an dem deine und meine Seele sich entfalten können, wo wir unserem Herz mal so richtig Luft machen können. Und dieser Ort ist das Gebet. Warum liebe ich Gebet? Ich habe eine Aufzeichnung aus meinem Studium gefunden. Da sollten wir als Studenten einfach mal aufschreiben, warum wir Gebet lieben. Ich habe aufgeschrieben, im Gebet muss ich nichts machen, nichts erreichen, nichts verantworten, nichts erklären und nichts leisten, sondern ich darf einfach da sein. Ich muss nichts machen, nichts erreichen, nichts verantworten, nichts erklären, nichts leisten, sondern darf einfach da sein. Und ich glaube, darum ist es im Ablauf unseres Alltags für uns so wichtig, an diesen Ort zu kommen. Weil dieser Ort auch eine innere Suchbewegung in uns auslösen kann, hin zu dem, der uns befreit und Lasten abnimmt, der unser Herz weit und weich macht und der uns seine Liebe zeigt, der uns zu Hause ankommen lässt. Und da möchte ich erinnern, woran wir auch schon vor 2 Wochen erinnert wurden, in der Schönheitspredigt, an ein Wort vom Kirchenvater Augustinus. Unser Herz, oh Gott, ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Und ich denke, das hängt damit zusammen, dass der Mensch seine letzte Erfüllung nur dort findet, wo er sein Herz an etwas außerhalb von sich selbst hängt. Wir werden diese Erfahrung aber nicht im Lärm und auch nicht in der hektischen Aktivität unseres Alltags machen, sondern im Gebet. Und das macht es so unheimlich wichtig und wertvoll. Das Gebet führt uns hinein in Momente des Ruhigwerdens. Das Gebet führt uns hinein in einen Moment, wo wir die Dinge abgeben können an jemanden, der außerhalb von uns selbst ist und dem wir uns anvertrauen dürfen. Das Gebet, liebe Gemeinde, das ist die vereinte Sprache unserer Seele und unseres Herzens. Und Gott ist der Einzige, der sie wirklich und tief versteht. Das hängt entscheidend damit zusammen, dass Gott eine Sehnsucht nach ihm in uns angelegt hat. Und ich glaube, wenn wir zu erfülltem Leben kommen wollen, dann ist es dringend wichtig, dem Gebet eine große Priorität und viel Raum einzuräumen. Dieses Stillen der Sehnsucht nach Sicherheit, nach Ruhe, nach einem verständnisvollen Gegenüber, das finden wir doch vor allem im Gebet. Ich kann, wenn ich vor Predigten stehe, wenn ich vor großen Freizeiten stehe, wenn ich vor Prüfungen stehe, dann kann ich Dinge 7 bis 70 Mal durchlesen. Ich kann 7 bis 70 Listen schreiben. Ich kann 7 bis 70 Absprachen treffen. Da bin ich gut drin. Und ich glaube, dass es in Ordnung ist, wenn wir das Ding hier oben benutzen, weil es nicht nur da ist, damit es nicht reinregnet. Aber ich glaube, dass wir gar nicht so sehr in der Gefahr stehen, das nicht zu tun, sondern eher auf der anderen Seite vom Pferd fallen und das Gebet dabei manchmal vergessen. Und ich glaube, dass wir gerade im Gebet diese Erfahrung machen können, da finde ich wirklich Ruhe und Sicherheit. Ich erinnere mich vor meinem Abschluss, vor meinem Examen, ich musste 40 Minuten über Martin Luther referieren. Und das war cool, aber es war auch anstrengend. Und ich bin, in Adelshofen gibt es so eine sogenannte Schweinerunde, das sind immer so 45 Minuten, die man läuft. Und ich habe nie mehr in meinem Leben solch einen Gewaltspaziergang gemacht. Ich bin mit Sicherheit 4 bis 5 Mal diese Runde gegangen und habe mir die ganze Zeit selbst über Martin Luther erzählt. Aber es hat mich nicht ruhig gemacht. Und danach war ich so fertig und kaputt, körperlich, aber auch gedanklich, dass ich auf meine Knie gegangen bin und einfach gebetet habe, Gott, übernimm du. Und in diesem Moment habe ich eine ganz andere innere Ruhe gehabt. Und ich habe gedacht, das hätte ich auch leichter haben können. Aber das ist meine Erfahrung. Das ist eine Erfahrung, die steht in biblischer Linie. Denn auch biblische Personen haben genau diese Erfahrung gemacht. Und David, der beschreibt es ja und fasst es zusammen in dem Psalm, den Sabine uns eben gelesen hat. Ich würde es unheimlich gern nochmal vorlesen, weil da so viel drin steckt. Dort heißt es im Psalm 62, 63, und das fasst das zusammen, was ich gerade gesagt habe. Gott, du bist mein Gott. Ich suche nach dir. Nach dir hat meine Seele Durst. Nach dir sehnt sich mein Körper in einem erschöpften und wasserlosen Land. Genauso schaue ich im Heiligtum nach dir aus, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Ja, deine Gnade ist besser als Leben. Erhebe meine Hände zu dir im Gebet. Wie bei einem Fest machst du mich satt und froh. Mit jubelnden Lippen preise ich dich. In nächtlichen Stunden auf meinem Bett gehen meine Gedanken zu dir. Flüsternd sinne ich über dich nach, denn du bist mir Hilfe gewesen. Ich juble im Schutz deiner Flügel. Ich klammere mich an dich und deine rechte Hand hält mich fest. Wir müssen uns überlegen, wer das da betet und in welcher Situation der das betet. Mit Blick auf das Leben von David und all seinen Herausforderungen, seinen Siegen, seinen Sünden, seinem Weglaufen müssen, seinem Todesangst haben, seinem trotzdem im Gebet an Gott dranbleiben, mit diesem Blick berühren mich diese Worte unheimlich tief. Weil David diesen einen Gegenüber gefunden hat. Diesen einen Gegenüber, der ihm im Gebet eine Sprache gibt. In der Unsicherheit eine Sicherheit. Eine Geborgenheit in der Verfolgung und ein erfülltes Leben im Angesicht des Todes. Davids Sehnsüchte wurden gestillt. In den Momenten, wo er sich Zeit genommen hat, das Gespräch mit Gott zu suchen. Und diese Erfahrung begrenzt sich nicht auf biblische Zeiten, sondern diese Erfahrung wird über die ganze Kirchengeschichte hinweg bis heute gemacht. Die faszinierende Kirchengeschichtsperson Teresa von Avila, die hat einen Satz geprägt, der heißt, Beten ist nichts anderes als Verweilen mit einem sehr guten Freund, mit dem wir oft und gerne alleine zusammenkommen, weil wir uns sicher sind, dass er uns liebt. Ich glaube, das braucht unsere Seele. Und einer meiner Mitstudenten hat, während andere ihren morgendlichen Fitnessriegel gegessen haben, gesagt, Gebet ist mein Power- und Fitnessriegel, weil es meinen Körper ausrüstet, meine Seele entspannt und mein Herz füllt. Gebet ist deshalb dringend wichtig, weil es das große Potenzial mit sich bringt, dass unsere Seele gestillt wird. Unsere Sehnsucht nach einem verständnisvollen Gegenüber, nach Sicherheit und nach Ruhe. Ich glaube, das trifft vor allem auf Momente zu, wo wir einfach bei Gott verweilen können, wo wir viel loben und danken. Und ich komme aber zum zweiten Punkt, denn Gebet ist auch deshalb wichtig, weil es Gottes Wirken und Möglichkeiten in meinem Leben sichtbar macht. Die Fürbitte. Gebet integriert noch mehr in unseren Alltag. Es schafft uns ein Bewusstsein für den Arm, der diese Welt tatsächlich bewegt, der einen Einfluss haben kann auf unser Leben und auf unseren Alltag. Vielleicht erinnert uns das Gebet in der Fürbitte immer wieder daran, dass wir eben nicht Spielball sind von Zufall und Schicksal oder dem nicht definierbaren Etwas, sondern dass da ein persönlicher Gott hinter unserem Leben steht. Ein Gott, der uns sieht, ein Gott, der uns liebt und ein Gott, der verspricht, alle Tage bei uns zu sein, bis es zu Ende ist. Es ist ein Wagnis und es ist mutig, sich auf das Fürbittengebet einzulassen, weil es enttäuscht werden könnte, weil es eine andere Antwort oder Lebenssituation entwickeln könnte, die du dir so nicht erhofft hast. Und doch sollten wir ins Fürbittengebet gehen, weil es die Tür des Herzens öffnet für einen Blick, wo wir merken, Gott ist da, mitten in meinem Leben. Gott verspricht mir Dinge und ich halte mich an diesen Dingen fest. Ich glaube, wenn wir anfangen zu beten in der Fürbitte, dann schaffen wir einen großen Raum dafür, dass unser Vertrauen gestärkt, unser Glaube vertieft und unsere Perspektive geweitet werden kann. Und dazu habe ich eine ganz große Lieblingsgeschichte aus der Bibel. Ich habe ganz viele Lieblingsgeschichten in der Bibel, aber eine besonders. Und das ist die vom Mauerfall von Jericho. Gott verspricht seinem Volk, diese Stadt einnehmen zu können. Und nach vielen Jahren des Wartens ist es endlich soweit. Er macht die Zusage. Aber was müssen die vorher machen? Geht 6 Tage hintereinander, jeden Tag einmal um die Stadt herum. Und am 7. Tag geht ihr 7-mal um die Stadt herum. Und dann schreit ihr so laut ihr könnt. Vielleicht ist das die israelische Form von versteckter Kamera. Oder eine neue RTL-Reality-Show. Ich weiß es nicht. Aber ich würde es total spannend finden, mal jemanden zu interviewen, der da dabei war. der da die ganze Zeit schweigend herumgehen musste. Was fühlt und denkt man, wenn man 13 Mal darum geht, ohne zu reden und es passiert nichts? Was fühlen und denken wir, wenn wir 13 Mal für etwas beten und es passiert nichts? Was ermutigt diese Leute, dran zu bleiben? Ich glaube, es ist nicht mehr und nicht weniger als Gottes klare Zusagen und die Erinnerung, wo Gott schon überall im Volk Israel eingegriffen hat. Ich glaube, auch viele von uns hier haben diese Waffe Erinnerung. Und dazu dienen die Dankesgebete und darum sind sie so dringend wichtig, dass wir uns in Dankesgebeten daran erinnern, wo Gott überall schon in unserem Alltag eingegriffen hat, wo er uns seine Realität gezeigt hat, wo er für uns da war. Auch diese Situation ist letztlich eine Situation, die zu Dank führen wird, die dazu führen wird, dass Leute sich an Gottes konkretes Eingreifen erinnern werden. Im 20. Vers von Josua 6 heißt es, nachdem man 13 Runden um die Stadt gelaufen ist und einmal laut geschrien hat, da stürzten die Mauern zusammen. Genauso wie Gott es zugesagt hat, wie Gott es zugesagt hat. Und ich glaube, das, was dort äußerlich passiert, das darf bei uns im Herzen, im Gebet innerlich passieren. Dass wir anfangen, uns um Gottes Zusagen zu kreisen. Dass wir Gottes Zusagen kennenlernen, dass wir sie ernst nehmen. Es gibt tausende von Zusagen Gottes in dem Buch der Bücher. Und viele davon sind zeitlos und global. Mich begleiten zwei Bücher schon mein Christenleben lang. Ich habe es hier, eins habe ich mitgebracht. Zusagen Gottes, neue Kraft aus der Bibel schöpfen. Und dort steht für jede Situation in meinem Leben ein Bibelvers als Zuspruch drin. Gottes Zusagen für dich, wenn du ängstlich, wütend, beschämt, deprimiert, enttäuscht, entmutigt und ich könnte so weitermachen bist. Gottes Zusagen für dein Leben, wenn du konfrontiert wirst mit Tod, Katastrophen, Versagen, Krankheit, Gelegenheiten, Rückschlägen, Versuchungen. Gottes Zusagen für dein Leben, wenn du nichts mehr brauchst als Ausdauer, Mut, Glaube, Vergebung, Freiheit, Hoffnung, Liebe, Geduld, Beharrlichkeit und ich könnte noch weiterlesen. Es sind so viele Zusagen in der Bibel drin. Und ich nehme mir immer, wenn ich in solchen Situationen bin, dieses Buch, schlage nach, schau, was Gott dazu sagt und ich fange an, diese Zusage im Gebet zu umkreisen. So wie die Leute um die Stadt gelaufen sind. So laufe ich um diese Zusagen im Gebet herum und erinnere mich immer wieder daran. Ich definiere ganz klar, wie ich diese Zusage verstehe und was ich mir von Gott wünsche, habe aber gleichzeitig die Bereitschaft zu sagen, Gott, du weißt, was besser ist. Du bist in Kontrolle. Ich vertraue mich dir an und ich weiß, du wirst es wieder gut machen. Aber lasst uns anfangen, die Zusagen Gottes kennenzulernen und dann diese zu unseren Gebeten zu machen. Und im Gebet werden diese Zusagen sich in unser Herz verpflanzen und sie werden unsere Einstellung verändern. Sie werden unsere Haltung in bestimmten Situationen prägen und positiv beeinflussen. Wenn wir wieder neu anfangen, Gebetskreise zu ziehen, rund um all die Zusagen Gottes. Wenn wir für uns in Anspruch nehmen, was da drin steht, ist Wahrheit und das kann einen Impact, eine Auswirkung auf mein Leben haben. Und auch dann, wenn ich das noch nicht erlebt habe. Lobpreis vor dem Sieg. Lobpreis vor dem Sieg, weil es uns im Gebet die Möglichkeiten und die Wahrheiten Gottes deutlich macht. Wie möchtest du anfangen, die Zusagen Gottes neu kennenzulernen? Welche Zusage möchtest du ab sofort umbeten? Welche Fürbittenkreise oder um welche Situation möchtest du ab sofort Fürbittenkreise ziehen? Ich glaube, dass es uns reicher macht und uns weiterbringt, wenn wir den Mut haben, unsere Gebetsanliegen konkreter zu formulieren und nicht so im luftleeren Raum zu lassen, weil wir Angst haben, das Gebet könnte ja nicht erhört werden. Sondern lass uns konkret anfangen zu beten. Lass uns unseren Mauern von Jericho einen Namen geben oder eine Situation, eine Krankheit. Und dann fangen wir an zu beten. Vielleicht müssen wir dann auch lernen, uns damit abzufinden, dass wir enttäuscht werden, dass Dinge anders verlaufen, als wir uns das wünschen würden. Aber lasst uns niemals der Möglichkeit die Tür vor der Nase zuknallen, dass wir eine Gebetserhörung erleben können. Lasst uns niemals der Möglichkeit abhalten, etwas zu schaffen, wodurch Gott verherrlicht werden kann. Von uns und von unserem Umfeld. Ich glaube, es ist so dringend wichtig, fürbittend und schon vorausdankend ins Gebet zu gehen, weil es unser Gebetsleben reich macht. Und weil es uns und unser Umfeld verändern kann. Fürbitte. Und wir werden hier in dieser Gemeinde bald viele Gründe für Fürbitte haben. Und das wird richtig gut. Ich freue mich so drauf zu sehen, wenn wir gemeinsam vor Gottes Thron gehen und den bestürmen, was hier alles passieren wird. Und ich wünsche mir eine Gemeinde, die vor Gottes Thron kniet und ihn bestürmt und die darum ringt, dass Dinge passieren, dass Menschen in diesem Ort zum lebendigen Glauben kommen, dass das Licht Gottes in unser Leben hineinwirkt, dass wir die Möglichkeiten Gottes anderen Menschen schmackhaft machen. Nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil wir die St. Petrus-Gemeinde ist, die Willow Creek Partner ist, sondern weil Gott so groß ist, weil Gott so gut ist und weil unser Ort es verdient hat, diesen genialen Gott kennenzulernen. Lass uns aufstehen. Nicht jetzt. Lass uns aufstehen und anfangen zu beten. Das ist mein Satz dahinter. Ja, ich möchte den letzten kurzen Punkt machen. Es ist mehr eine Erinnerung, der auch in den anderen beiden Predigten schon ein Stück weit vorgekommen ist. Das Gebet ist, glaube ich, deshalb drittens auch dringend wichtig, weil es Beziehung schafft. Und wir wissen ja, jede Beziehung lebt von Kommunikation. Ohne Kommunikation keine Beziehung. Und es geht nicht darum, ich werfe oben einen Wunschzettel rein und ich kriege unten das Ergebnis raus. So funktioniert Gebet nicht. Weil es Gottes dringlichster Wunsch ist, dass wir einfach mit ihm in Beziehung stehen, im Kontakt sind, dass wir ihn auch reden lassen. Ich muss mich immer wieder bremsen beim Gebet, so wie beim Predigen. Auch mal zuhören, auch mal hinhören, auch mal damit rechnen, dass Gott wirklich in mein Leben spricht, die Augen dafür öffnen. Ich wünsche mir ja so oft, dass ich jeden Morgen neu zu meinem Briefkasten gehe, ihn aufmache und da steht Brief von Gott an Ricardo, das ist heute dran. Wäre schön. So läuft es aber nicht, weil Gott uns auch etwas zutraut und uns vertraut und uns wünscht, dass Glauben wachsen darf. Und darum hat er so kreative Wege, uns zu begegnen. Und ich könnte viele Geschichten davon erzählen. Und ich glaube, dass das Wichtigste einfach ist, dass wir anfangen, diese Beziehung zu leben. Mich begeistern drei Leute in der Bibel zu diesem Thema. Das sind Abraham, Mose und Jesus. Ich glaube, von denen können wir wirklich viel lernen. Weil sie das Gespräch mit Gott suchen, weil sie mit Gott ringen und weil sie sehr ehrlich mit Gott sind. Mose, der will für das Volk sich einsetzen, obwohl die angefangen haben, das goldene Kalb als einen Gott zu gestalten. Und doch setzt sich Mose für dieses Volk im Gebet ein und Gott hört zu. Abraham verhandelt mit Gott um diese so grauenvollen Städte Sodom und Gomorra. Und Gott lässt sich erstmal auf diese Verhandlung ein. Jesus sagt, ich wünsche mir, dass dieser Kelch an mir vorübergehen darf. Er sagt, was er fühlt. Er ist ehrlich im Gebet. Und in allen drei Situationen hört Gott und ist Gott bereit zum Dialog. Er macht nicht genau das, was die Leute sich wünschen. Aber die drei erleben trotzdem einen großen Segen, weil sie bereit sind, sich Gott trotzdem weiter anzuvertrauen, auch wenn nach dem Gebet nicht genau das passiert, was sie sich erwünscht haben. Aber sie wissen, Gott hört und Gott ist da. Und das Schöne ist, und es ist mehrfach in der Bibel beschrieben, Gott hat kein Ansehen der Person. Das heißt, auch für jeden von uns gilt, wir sind eingeladen, in Gottes Nähe zu kommen, mit ihm zu reden und gerne auch zu ringen. Im Gebet ringen. Kann mal herausfordernd sein, aber wo Reibung ist, entsteht auch immer Energie. Energie fürs Gebet. Gebet ist die eindeutigste Begegnungsfläche zwischen Geschöpf und Schöpfer. Gebet ist das Kabel, was unseren Glaubensbeamer mit der entscheidenden Licht-, Energie- und Kraftquelle verbindet, sodass unser Glaube durch Gebet anfängt zu leuchten und zu leben. Wir reden mit Gott und Gott redet auf seine Art und Weise mit uns. Es sehnt sich jemand nach Gespräch und Begegnung mit dir. Und er wünscht sich, dass sich dieses Sehnen auch bei uns entwickelt, wie in so einer Beziehung. Und diese Textpassage aus dem Hohelied der Liebe, sie erinnert mich daran, wie sehr Gott nach uns sucht und wie sehr wir eingeladen sind, nach Gebet zu suchen. Des Nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Ich will aufstehen und in der Stadt umhergehen, auf den Gassen und Straßen und suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Habt ihr nicht gesehen, den meine Seele liebt? Als ich ein wenig an ihm vorüber war, da fand ich, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn und ließ ihn nicht los. Lasst uns im Sinne dieser Textpassage Gott und das Gebet nicht loslassen. Immer wieder danach suchen, darum ringen, diese Zeit in unserem Alltag zu haben. Darum kämpfen, dass Gebet Priorität bekommt. Gebet ist das Umkämpfteste, was es in unserem Leben gibt. Ich habe es an so vielen Stellen, in so vielen Gemeinden, auf so vielen Freizeiten erlebt, dass Gebet immer das Umkämpfteste ist. Es gibt immer was Wichtigeres. Es gibt immer was sichtbarer ist. Es gibt immer was, was logischer ist. Gebet ist so umkämpft. Und wenn etwas so umkämpft ist, dann kann es nur daran liegen, dass es so segensreich ist und dass da so viel Potenzial und Kraft drin liegt. Es ist so wertvoll, so dringend, so wichtig, weil es das Potenzial mit sich bringt, unsere Sehnsucht nach Ruhe, nach Sicherheit und nach einem verständnisvollen Gegenüber zu stillen. Weil es das Potenzial mit sich bringt, Gottes Wirken und Möglichkeiten in unserem Leben zu sehen. Und weil es alles entscheidend gegenseitig Beziehung schafft. Mit dem Ende dieser Predigt endet die Gebetsreihe zum Thema Gebet. Und mit dem Ende der nächsten Woche enden die Novemberwochen mit Impulsen. Am Mittwoch herzliche Einladung noch zu einem Gebetsabend hier in der Gemeinde. Und es würde uns doch sehr freuen, wenn all das aber nicht das Ende ist, sondern erst der Anfang. Der Anlauf, die Zündschnur einer Gemeinde, die im stillen Kämmerlein, aber auch im Zusammentreffen aller Gruppen und Kreise anfängt, Gottes Thron zu bestürmen. Ein Feuerwerk an Gebeten an seinem Thron zu platzieren. Lasst uns miteinander, lasst uns füreinander und lasst uns für unseren Ort beten. Ohne Druck. Lasst uns ohne Druck uns gegenseitig dazu ermutigen. Und lasst uns ohne Pflichtgefühl, sondern mit Sehnsucht uns mit hineinnehmen lassen in eine betende Gemeinde. Erinnern wir uns immer wieder neu an die Schönheit, an die Fülle und an die Dringlichkeit des Gebets. Halten wir das Gebet für etwas Großes, mit dem wir unsere persönliche Verfassung und unser Umfeld in jeder Zeit bereichern und immer wieder auch verändern können. Gebet macht unser Leben schön, tief und intensiv. Und ich schließe diese Predigt mit Bonhoeffer und Bibel. Dietrich Bonhoeffer sagt: Das Gebet ist das Herz christlichen Lebens. Und im Kapitel 4 vom Hebräerbrief heißt es: Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. In diesen beiden Sätzen steckt für mich die Dringlichkeit des Gebets. Amen.